Hallo alle miteinander, hier ist Bernd Friedrich aus Leipzig und ich möchte Ihnen meine Bücherregale vorstellen. Da findet sich vielleicht Vertrautes, vielleicht Unbekanntes, vielleicht Spannendes und vielleicht Überraschendes. Gehen wir doch mal auf Entdeckungsreise. Ich lade Sie ein. Was haben wir uns eigentlich so gedacht, als die ersten Nachrichten über Covid-19 bei uns eintrafen? Vielleicht ist weit weg, wird mich schon nicht betreffen. Verdammt, und wenn doch? Wie war das bei Ihnen? Was aber, wenn diese Pandemie nur Männer betroffen hätte? Ja, was wäre, wenn? Das ist der Ausgangspunkt mancher Romane. Und Robert Merls Buch »Die geschützten Männer« spielt diesen Gedanken bis zur letzten Konsequenz durch. Was wäre, wenn eine Virusinfektion nur zeugungsfähige Männer beträfe, wenn sie nur durch persönlichen Kontakt übertragbar wäre, wenn sie ausnahmslos tödlich verlaufen würde und wenn es noch keine Therapie dagegen gäbe? Dr. Martinelli, ein in den USA lebender italienischer Arzt, hat diese Krankheit Enzephalitis 16 entdeckt. Zu ihrer Bekämpfung sucht er die Unterstützung der Regierung, zu der er durch seine Frau Anita, eine Beraterin des amerikanischen Präsidenten, einen direkten Draht hat. Bekommt sie aber nicht. Und nach wenigen Wochen sind die USA und auch viele andere Länder nicht mehr das, was sie mal waren. Hören Sie nun einen Ausschnitt. Bluville hat etwas Militärisches an sich. Und nicht nur wegen der bewaffneten Milizionärinnen, die uns bewachen. Der Tagesablauf ist streng geregelt und es gibt viele Verbote. Um 7 wird man von einer Sirene geweckt. Um 8 tut jeder gut daran, in seinem Laboratorium zu sein. Mittagessen ist Punkt 13 Uhr. Abendbrot um 7. Nachtruhe um 10. Das bedeutet, um 10 im Bett liegen zu müssen. Im Übrigen ist man selbst daran interessiert, denn 5 Minuten vor 10 kündigt das zweimalige Aufheulen der Sirenen an, dass das elektrische Licht in den einzelnen Baracken ausgehen wird. Angeschaltet bleiben nur die Lampen auf dem Gelände und der mächtige Scheinwerfer des Wachturms, der unablässig über die Wege zwischen den Baracken streicht. Wenn du nach der festgesetzten Stunde außerhalb der eigenen Unterkunft überrascht wirst, kommt über Lautsprecher die Aufforderung, stehen zu bleiben, bis 2 berittene Milizionärinnen deinen Namen notieren und dich bis zur Unterkunft begleiten. Die Milizionärinnen sind höflich, aber voller Verachtung. Es hat keinen Zweck, mit ihnen ein Gespräch anknüpfen zu wollen. Wenn sie dich eskortieren, wirst du in die Mitte genommen und gehst im Schnee zwischen den Pferden. Dein Kopf befindet sich in Höhe ihrer Stiefel und du kommst dir plötzlich vor wie ein Schwarzer, der in den Südstaaten von berittener Polizei verhaftet worden ist. Tags darauf findest du auf deinem Schreibtisch eine Mitteilung von Mr. Barrow, dem Verwalter. Er bedauert, $10 Strafe vom Gehalt abziehen zu müssen, weil du gegen die Regeln von Bluville verstoßen hast. Wenn du rückfällig wirst, erhältst du eine zweite Mitteilung von Mr. Barrow und eine zweite Strafe, die $20 beträgt. Aber diesmal wird die Maßnahme durch folgenden kurzen Brief verschärft. Dr. Martinelli. Eine Sache beunruhigt mich in Ihrem Fall. Ihre Unfähigkeit, sich der Disziplin von Bluville unterzuordnen. Wollen Sie in Zukunft den ernsthaften Versuch machen, diese Nachlässigkeit abzustellen? Hilda Helsingforth. Wenn man einen solchen Liebesbrief von jemand erhält, den man nie zu Gesicht bekommen hat, der aber zu jeder Minute über Tod und Leben entscheiden kann, bleibt es jedem überlassen, sich die Wirkung selbst auszumalen. Informationen über die Außenwelt werden streng zensiert. Gelegentlich kommt ihn aber seine Frau besuchen und sie erklärt ihm diese neue Welt. Sie erläutert mir, dass die Lage in ökonomischer Hinsicht schwierig, aber nicht so katastrophal ist, wie man befürchten könnte. In den großen Firmen hat der Tod eines großen Teils der Verwaltungsangestellten keine fühlbaren Auswirkungen gehabt. Er hat im Gegenteil zu einer Vereinfachung der Bürokratie geführt. Die Produktion geriet am Anfang infolge der Dezimierung der Arbeiter ins Stocken. Man hat es so gut wie möglich verschleiert, in erster Linie mit Frauen, aber auch mit massiven Importen männlicher Arbeitskräfte, die in dem Maße erneuert werden, wie sie dahin sterben. Trotzdem ist die Produktion zurückgegangen. Aber weil durch den Tod einer großen Anzahl Männer viele Witwen ohne Hilfsquellen zurückgeblieben sind, ist auch der Konsum steil gesunken. Alles in allem ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Ich habe Anita gefragt, welche Auswirkungen der massive Einsatz der Frauen ins Wirtschaftsleben des Landes hatte. Sie sah es von verschiedenen Seiten. Zuerst wies sie darauf hin, dass es vor der Epidemie in den Vereinigten Staaten auf allen Gebieten weitaus mehr Arbeiterinnen gegeben hatte, als sie annahm. Und vor allem hatten viele von ihnen Aufgaben zu erfüllen, die weit unter ihren tatsächlichen Fähigkeiten lagen. Ihr schneller Aufstieg hat sie also nicht unvorbereitet getroffen. Und sie haben sich insgesamt erstaunlich angepasst. Ohne Beschönigung nennt mir Anita jedoch einige Unzulänglichkeiten. In der Produktion sind die Frauen wesentlich schneller als die Männer, doch ergreifen sie weniger Initiativen. Und auf anspruchsvolleren Ebenen sind sie weniger perfektioniert. Sie neigen auch dazu, weniger auf Pünktlichkeit zu achten und häufiger zu fehlen. Aber nach Meinung Anitas sind diese Schwächen, ich zitiere, auf die historische Sabotage des Lebens der Frauen durch die familiäre Versklavung zurückzuführen. Sobald sie von dieser Bürde befreit sein werden, wird dieser Missstand verschwinden. Wenn die Frauen hingegen leitende Positionen einnehmen oder große Unternehmen erben, sind sie weniger empfindsam und neigen weniger als die Männer dazu, sich entmutigen zu lassen, sagt sie. Die schweren finanziellen Verluste, die so viele Männer bei Ausbruch der Epidemie zum Selbstmord trieben, hatten auf sie eine bei weitem nicht so verheerende Wirkung. Da sie nicht so prestigebesessen wie ihre Männer sind, leiden sie weniger unter Misserfolgen, insbesondere finanziellen, und sie werden des Lebens nicht so schnell überdrüssig. Das Massensterben der Männer wirkt sich auf wissenschaftlichem Gebiet am nachhaltigsten aus. Nicht ohne Erfolg hat man hier an die emeritierten Kapazitäten appelliert, denen die neue Verantwortung, die sie aus der Melancholie und dem Ruhestand reißt, Schwung und Kraft wiederzugeben scheint. Wohin wird das am Ende führen? Sie dürfen gespannt sein. Robert Merle wurde 1908 geboren und starb im Jahr 2004. Nach Anglistikstudium und deutscher Kriegsgefangenschaft erhielt er Professoren in Rennes, Algier und Nanterre. 1977 wurde er freiberuflicher Schriftsteller. Wichtige Bücher von ihm sind »Der Tod ist mein Beruf« über den Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, eine Biografie von Fidel Castro und zwei weitere Bücher zum Thema »Was wäre, wenn?« Im Roman »Ein vernunftbegabtes Tier« lernen Delfine in einer militärischen Forschungsstation mit Menschen zu sprechen. In Malleville geht es um wenige Überlebende eines Atomkrieges, die sich nun ein neues Leben aufbauen müssen. 1977 begann Merle die erfolgreiche Saga Fortune de France, die mit Erscheinen des derzeit letzten Bandes 2003 in Frankreich 13 Bände umfasst. Band 14 blieb unvollendet. In ihr vermittelt er die Geschichte Frankreichs während der Religionskonflikte durch die Erlebnisse der Renaissance-Familie Siorac unter den französischen Königen François I. bis Ludwig XIV. Es ist einer der umfangreichsten historischen Romane der Gegenwartsliteratur und wurde von etwa 6 Millionen Menschen gelesen. All diese Bücher können Sie über Medibus oder die DZB lesen, ausleihen. Der Spruch des Tages kommt heute von Vanessa Sielmann. Matriarchat heißt nicht, dass Frauen Männer unterdrücken. Es bedeutet, dass Macht geteilt wird. In Kulturen, die matrilinear organisiert sind, wurde beobachtet, dass Gemeinschaft und Fürsorge im Mittelpunkt stehen. Entscheidungen entstehen eher im Konsens, Konflikte werden durch Ausgleich gelöst. ob Robert Merl das genauso sieht? Hier, wie überall, gilt wohl, der Teufel steckt im Detail. Hören Sie nun Musik aus dem Film »Die geschützten Männer«, der 2024 in Deutschland herauskam. Das Stück wurde von Karim Sebastian Elias komponiert und heißt »Woman in Power«.